Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe im ersten Buch Mose. Und das erste Buch Mose, Genesis, heißt die Anfänge. Also in diesem Buch werden uns tatsächlich nicht nur die Anfänge der Welt beschrieben, wie Gott diese Welt geschaffen hat, sondern in diesem Buch werden uns auch die Anfänge der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen oder zwischen dem Mensch und Gott beschrieben. Wir sind hier im Kapitel 18, wir haben ganz bewusst die Reihenfolge etwas verändert. Ja, wir haben letzten Sonntag schon Kapitel 19, die Rettung Lots aus Sodom und Gomorra gehört. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Kapitel 18 und lesen dort von dieser bemerkenswerten Unterredung zwischen Abraham und dem Herrn. Ich denke, die meisten kennen diese Verse schon, wir werden sie nachher nochmal lesen. Es klingt ja fast für manche wie auf dem Basar oder wie eine Verhandlung, die da geführt wird. Aber genau genommen, denk nochmal dran, was wir eingangs gesagt haben. Die Genesis ist das Buch der Anfänge. Das heißt, hier werden die wichtigsten Dinge, auch die Beziehung zwischen Gott zum Menschen, zum ersten Mal beschrieben. Und was wir hier in Kapitel 18 sehen, dieses Gespräch zwischen Abraham und Gott, ist das längste aufgezeichnete Gebet, ja, Gespräche mit Gott nennen wir auch Gebete, die wir hier in der Urgeschichte gleich am Anfang der Schrift sehen. Und deswegen muss uns das allein schon, dass das so viel Raum einnimmt, dieses Gespräch zwischen einem Menschen und Gott. Ja, wir werden sehen, das ist Christus als Theophanie, als Erscheinung, in Gestaltsform, die hier vor Abraham steht, dann will uns Gott offensichtlich schon sehr früh auch ganz wichtige Dinge über Gebet und über die Art und Weise, wie wir mit ihm beten sollten, lehren. Ich darf euch sagen, wenn wir über Gebet heute mehr oder minder sprechen, dann nähere ich mich mit dem Thema mit großem Respekt, ja, weil es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, bei dem ich oder vielleicht auch der ein oder andere von uns sich so unwürdig fühlen, wie als wenn man diese Seite aufschlägt. Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Ich zitiere ein paar bekannte Männer, die ihr auch kennt vielleicht von Büchern. Oswald Sanders schreibt: Frage nach dem Gebetsleben und du kannst jeden aufrichtigen Gläubigen demütigen. Kein anderes Thema offenbart derart unsere geistliche Armut. Oder von Martin Lloyd-Jones: dieser Frage, also der Frage nach dem Gebet, nähere ich mich mit großer Scheu und einem Empfinden völliger Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir alle in diesem Punkt mehr versagen als irgendwo anders. Oder Leonard Ravenhill: kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Und noch ein Zitat von J.C. Ryle, von diesem kleinen Büchlein Beten Sie, das ist auch bei unserem Büchertisch erhältlich. Glauben kann viel ein Fürwahrhalten von Tatsachen sein. Doch im Gebet kommt man persönlich vor den Thron der Gnade. Wer betet, rechnet mit einem lebendigen Gott. Der Glaube ist für die Seele, was das Leben für den Körper ist. Und das Gebet ist für den Glauben, was der Atem für das Leben ist. Also ohne weiteres, denke ich, dürfen wir sagen, wie auch diese Männer schon erkannt haben, unser Gebetsleben ist Ausdruck unseres Glaubens. Versteht ihr? Zum Predigen muss man nicht besonders geistlich sein, in gewissem Sinne. Ja, homiletisch ausgefeilte Vorträge zu halten, ist besondere Geistlichkeit nicht erforderlich. Aber wenn ich in die stille Kammer gehe und bete, das ist wahre Geistlichkeit, weil dann zeige ich, was ich wirklich glaube. Der Glaube von der Kanzel oder auch den wir untereinander bekennen, das kann oft so ein Fürwahrhalten von Tatsachen sein. Ja, wie jemand mal gesagt hat, ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe macht. Das ist auch ein Glaube. Aber wenn ich bete, dann rechne ich ja damit, dass auf der anderen Seite jemand steht, der wirklich hört. Und somit kann man sagen, Gebet ist eines, nicht das, aber Gebet, wenn du ein betender Mensch bist und den wahren Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs anbetest, der uns hier in der Schrift vorgestellt wird, dann ist das Ausdruck von wahrem Glauben. nicht das Bekenntnis in erster Linie, sondern unser Gebetsleben. Aber ich darf euch auch sagen, diese Botschaft, die Gott uns hier gleich zu Anfang zum Gebet aufgezeichnet hat, ist nicht dazu da, wie manche Bücher und vielleicht auch die Einleitung das vermuten lassen, um uns zu demütigen, sondern die Botschaft, die er uns hier aufgezeichnet hat, ist zum Trost gegeben worden. Keine andere Stelle hat mich so getröstet, wenn es um das Reden mit Gott geht, wie diese Stelle hier in 1. Mose 18. Vielleicht gibt es einige unter uns heute hier, die haben, ihr müsst nicht antworten, aber ihr kennt alle euer Herz, die haben tief im Inneren so diesen Eindruck, Gott kann meine Gebete nicht so gut hören, weil ich kann nicht so wohl formuliert reden, wie der ein oder andere das immer so schön in den Gebetsversammlungen tut, ob das hier in der Gemeinde ist oder wenn die Männer zum Gebet zusammenkommen oder die Frauen. Kennt ihr diesen Eindruck? Vielleicht ist euch das ganz fremd, aber vielleicht rede ich auch dem einen oder anderen aus der Seele. Mein Gebet kann Gott nicht so gut hören, weil so geflissentlich, so wohlgewählte Worte finde ich nie, wie die Schwester so und so oder wie der Bruder so und so. Dann ist diese Botschaft heute Morgen für dich. Oder vielleicht, und ich denke, jeder, der Christus hat ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis, denkt, Mensch, wenn ich mich selbst anschaue, was wirklich in meinem Herzen steckt, kann Gott meine Gebete erhören. Wenn du so denkst, dann ist diese Botschaft für dich. Und noch ein letztes, vielleicht sind auch Menschen unter uns, die haben in ihrem Leben an irgendeiner Weichenstellung mal wirklich total versagt. Sie haben irgendeine Entscheidung getroffen, von der Sie im Nachhinein ganz genau wissen, das war weder in Gottes Willen, noch war es gut für mich. Und dann stellst du dir vielleicht heute die Frage, kann Gott mich noch gebrauchen? Kann Gott meine Worte noch hören, auf mein Wort noch reagieren? Wenn dich das ein Stück weit oder dein Herz reflektiert, dann ist diese Botschaft heute Morgen für dich. Lass uns den Text lesen. Eigentlich geht es um Kapitel 18, die Verse 23 bis 33, aber um die Einleitung oder die Überleitung zu verstehen, lesen wir ab Vers 20 in 1. Mose 18. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Und ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer, ich schiebe hier kurz ein, es waren ja drei Männer, die zu Abraham und seiner Familie gekommen sind. Und jetzt heißt es, und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und jetzt dieses lang aufgezeichnete Gespräch, dieses Gebet Abrahams zum Herrn. Und Abraham tritt hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen, um dieser 50 Gerechten willen, dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, der Herr, ich will sie nicht vernichten, wenn ich 45 finde. Und er, Abraham, fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, um der 40 willen. Und er, Abraham, sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede, vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er, der Herr, sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, Abraham, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er, der Herr, sprach, ich will nicht vernichten, um der 20 willen. Vers 32, da sagte er Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden. Übrigens das 6. Mal. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham geredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Lass uns nochmal stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die biblische Urgeschichte, für die Anfänge. Wir danken dir, dass du uns dich mitteilst in deinem Wort, dass du uns zeigst, wie der wahre Gott, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, unser Gott, der Schöpfer und Richter und auch Retter dieser Welt, wie er wirklich ist. Und wir bitten dich, dass du dein Wort an unseren Herzen segnest, dass wir sehende Augen haben und dass du mir auch die Gnade gibst, dich in deinem Wort wirklich groß zu machen, dir zur Ehre. Amen. Der Kontext ist klar. Da besuchen 3 Männer Abraham. Und Abraham hat auch sehr schnell verstanden, um wen es sich dort handelt, weil später stellt sich ja heraus, es ist der Herr, das wird hier mehrfach gesagt, es ist der Herr, der zu ihm redet. Jetzt könnte man noch vermuten, ist 3 Männer gewesen und der Herr redet jetzt irgendwie von oben, ja, in einer Stimme zu ihm. Das ist ja noch nicht ganz geklärt. Ist jetzt der Herr wirklich einer von den 3? Aber ich denke, am letzten Sonntag wurde das schon deutlich. Wenn ihr Kapitel 19, den Vers 1 lest, oder schaut nochmal Vers 22 von Kapitel 18, da heißt es, die Männer wandten sich um und gingen fort nach Sodom. Dann ist immer noch nicht klar, wie viele Männer und was für Männer. Am Anfang heißt es, 3 Männer kommen zu Abraham. Hier heißt es, die Männer wenden sich um und gehen nach Sodom, aber Abraham bleibt noch vom Herrn stehen. Die Auflösung seht ihr im Kapitel 19, Vers 1. Und die beiden Engel kommen nach Sodom. Das ist die komplette Auflösung. Die 3 bestehen aus 2 Engeln und dem Herrn. Ja, man nennt das eine Theophanie. Der Herr Jesus ist nicht erst in Bethlehem geboren worden. Der Herr Jesus ist nicht von einer Frau gezeugt worden. Der Herr Jesus ist durch Maria als Mensch in diese Welt gekommen, um hier zu leben und um hier sein Leben für uns zu geben. Aber der Herr Jesus besteht von ewiger Vergangenheit und besteht in ewiger Zukunft. Und der Herr Jesus redete schon in der Vergangenheit zu den Menschen und manchmal nahm er sogar Menschengestalt an, wie hier bei Abraham, und redet von Angesicht zu Angesicht mit Abraham. Und der Herr sagt ihm, weil Abraham, das ist der Kontext, den wir hier vorher gelesen haben, Abraham wird vom Herrn als sein Freund bezeichnet. Wie könnte ich meinem Freund nicht sagen, was ich vorhabe? Und dann sagt er dem Abraham, weißt du was, ich bin auf dem Weg, Sodom zu vernichten. Ich will schauen, ob es sich wirklich so verhält und dann will ich die ganze Stadt dem Erdboden gleich machen. Und das ist der Rahmen, in dem jetzt hier dieses betende Gespräch zwischen Abraham und dem Herrn aufgezeichnet ist. Eine kleine Randbemerkung. Wenn wir glauben, die Zustände heute sind sehr, sehr schlimm, dann mag das richtig sein. Ja, unser westliches Abendland verneint momentan ganz stark und immer mehr alles das, was gut ist und nennt es böse. Und alles das, was böse ist, nennt es gut. Es ist tragisch. Aber bitte, er liegt nicht im Irrtum, als wäre es bei uns jetzt heute in Deutschland am allerschlimmsten. Noch nie hat in Deutschland ein ganzer Mob von Männern öffentlich in einer Stadt gefordert, die Gäste sollen rauskommen und wir möchten Geschlechtsverkehr mit ihnen haben. So weit ist es in Deutschland, Gott sei Dank, noch nicht. Das waren die Zustände in Sodom. Nur mal als kleinen Exkurs, warum Gott auch manchmal und am Ende der Zeit wird er, das machen wir gerade in der Bibelstunde, sehr gerechtes und furchtbares Gericht über alle Sünde der Welt ausüben. Aber damals hat er auch manchmal schon, wenn das Maß voll war, eingegriffen. Und das hat er hier getan, weil die Sünde Sodoms wirklich sehr groß war. Aber das ist das Thema, was ihr letzten Sonntag schon behandelt habt. Heute geht es um dieses Zwiegespräch zwischen Abraham und dem Herrn. Da heißt es hier im Vers 22, und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Es ist interessant zu sehen, der Text, ich vermute in allen deutschen Übersetzungen, sagt, Abraham blieb noch vor dem Herrn stehen. Tatsache ist aber, dass der Text tatsächlich von den hebräischen Schreibern ganz anders aufgeschrieben wurde oder auch weitergegeben wurde. Er wurde später umgekehrt, also eigentlich sagt der Text aus, der Herr blieb vor Abraham stehen. Aber das gefiel den gottesfürchtigen Juden nicht, weil das klingt so demütigend für den Herrn. Der Herr bleibt jetzt, ja, die Männer gehen weiter und der Herr bleibt vor Abraham stehen. Da schreiben noch besser, und Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Aber im Urtext, wir haben, und ich sage bewusst im Urtext, haben wir guten Anlass zu glauben, dass es eigentlich heißen müsste, und der Herr blieb vor Abraham stehen. Der Herr war noch nicht fertig mit Abraham. Der Herr möchte noch hören, was Abraham zu sagen hat. Der Herr wusste, was Abraham zu sagen hat. Nachdem er ausgeredet hatte, Vers 33, da geht der Herr dann weg von Abraham. Und das ist zwar nur ein kleines Detail, aber es ist ein wichtiges Detail. Wenn es um unser Gebetsleben geht, dann bleibt der Herr stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Herr ist immer auf Empfang. Es gibt beim Herrn kein Funkloch. Er ist nie zu beschäftigt, als dass er nicht auf dein Gebet hören würde. Der Herr bleibt stehen, um Abraham auszuhören, anzuhören bis zum Schluss. Eigentlich, ihr Lieben, sollte es gerade umgekehrt sein. Wenn wir uns bewusst machen, wir haben es mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun, dann müsste es doch eigentlich so sein, ich müsste auf Knien flehen, überhaupt eine Audienz zu haben. Ja, es gibt leider Menschen auf dieser Welt, die haben einen ganz großen Tag, wenn sie eine Audienz bei irgendeiner großen Persönlichkeit, der Kirche oder der Staates haben. Na toll. Wir dürfen zu jeder Zeit, wenn es uns einfällt, darfst du Audienz beim Schöpfer und beim Retter dieser Welt haben. Jederzeit. Er wartet. Er steht vor dir. Er blieb vor Abraham stehen und er steht auch vor dir. Es ist unglaublich, dass es im Neuen Testament heißt, Philipper 4, Vers 6, nahezu unglaublich, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Eigentlich ist das verkehrte Welt. Paulus, oder besser gesagt, Gott durch den Heiligen Geist, fordert dich auf, rede mit dem Herrn. Er hört. Eigentlich müsstest du zu ihm kommen und sagen, bitte Herr, schenke mir Gehör. Aber die Schrift dreht es sogar um und sagt, hab Vertrauen. Ich höre dein Gebet. Zu jeder Zeit steht der Herr auch vor dir, um zu hören. Und dann kommen wir zu diesem Gebet, wenn man das so bezeichnen darf, dieses Gespräch, diese Unterredung. Aber das macht ihr ja auch, das machen wir auch mit dem Herrn. Wir reden mit dem Herrn. Jetzt kommen wir zu dieser Unterredung zwischen Abraham und dem Herrn. Und ich habe sie eben gelesen, ihr habt sie alle gehört. Es kommt einem schon ein bisschen komisch vor. Ja? 6-mal redet Abraham zu dem Herrn und sagt, Herr, du willst doch Sodom nicht vernichten um der 50 Gerechten willen. Ich will das mehr oder minder zusammenfassen, was hier steht. Am Anfang ein bisschen detaillierter und dann, weil es ja wie ein Rhythmus ist. Ja, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ja, wie auf einem, kommt es fast vor, auf einem Basar. Ein paar Details. Am Anfang heißt es, Vers 23, und Abraham tritt hinzu. Der Herr bleibt eigentlich vor Abraham stehen, aber Abraham tritt jetzt hinzu. Genau der Modus, wie du heute in Kontakt treten sollst. Ja, der Herr wartet zu jeder Zeit. Er ist immer auf Empfang. Aber trotzdem werden wir aufgefordert, wir sollen auch zu ihm kommen. Wir sollen zu ihm gehen und sollen ihm unser Herz ausschütten. Und das macht Abraham hier. Und dann geht's los und er sagt, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die denn wegraffen und den Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Und immer wieder kommt der Ausdruck Gerechte, Ungerechte, Gerechte, Ungerechte. Abraham benutzt diesen Ausdruck und der Herr benutzt diesen Ausdruck. Gerechte, Ungerechte. Und ich möchte euch darauf hinweisen zum Verständnis, Abraham redet hier von gerecht und ungerecht in einem juristischen, nicht in einem moralischen Sinne. Manche denken vielleicht oder sind versucht zu glauben, Abraham sagt, Mensch, da sind so tolle Menschen in Sodom, die leben so ein klasse Leben, die sind moralisch einwandfrei, du willst doch nicht die Guten mit den Bösen umbringen. Das steht kein einziges Mal hier. Abraham sagt durchgängig, du willst doch nicht den Gerechten mit dem Ungerechten umbringen. Das ist ein sehr feiner aber sehr wichtiger Unterschied. Wer ist denn gerecht vor Gottes Augen? Niemand. Niemand ist gerecht vor Gottes Augen. Abraham kennt die biblische Urgeschichte sehr gut. Er kennt, was passiert war mit Adam, mit dem Sündenfall. Er weiß, wie die Ungerechtigkeit auf der Welt so angeschwollen ist, dass Gott sogar durch eine Sintflut alles Leben bis auf 8 Seelen ausrotten musste, alles menschliche Leben. Und er kennt auch 1. Mose 8, Vers 21, wo es heißt, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen. Ja, warum will er nicht noch einmal eine Sintflut bringen? Was ist die Begründung dafür, dass es nie wieder eine Sintflut gibt? Der Herr gibt sie uns. Und Abraham kennt diese Begründung, weil das Sinnen des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Ich habe überhaupt kein Problem damit, die Schrift so reden zu lassen, den Befund der Schrift so reden zu lassen, wie sie es wirklich tut. Der Mensch ist böse von seiner Jugend an. Keiner lebt ein moralisch annehmbares Leben von Gott. Und das ist Abraham klar. Er weiß diese Theologie. Deswegen sagt er nicht, du willst doch nicht die sich anstrengen, die ganz toll leben, mit denen, die in Lotter- und Hurenleben leben, umbringen. Nein, er wählt seine Worte ganz genau. Herr, du willst doch nicht den Gerechten im juristischen Sinne mit dem Ungerechten umbringen. Was heißt das jetzt, gerecht im juristischen Sinne? Abraham weiß das, was das bedeutet. Wir wissen es vielleicht nicht so gut, aber Abraham weiß es, warum? Weil ihm ist diese Gerechtigkeit widerfahren. Wir sind hier im Kapitel 18 und vielleicht erinnert ihr euch noch an Kapitel 15, da heißt es, 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Versteht ihr den Unterschied? Abraham hat groß gefehlt. Abraham hat seine Frau verraten, hat sie in größte Schwierigkeiten gebracht. Abraham hat oft Zweifel gezeigt. Der hat voll daneben gehauen, gerade am Anfang seines Lebens. Das zeichnet ihn vor Gott nicht aus. Was ihn auszeichnet ist, er glaubt, dass Gott ihn gerecht machen kann. Und das rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit. Die Rettung im Alten Testament unterscheidet sich mitnichten von der Rettung im Neuen Testament. Du wirst nicht gerettet, weil du so ein tolles Leben lebst. Du wirst nicht gerettet, weil du dich so anstrengst und weil du besser lebst als deine Nachbarn. Wenn du wirklich vor Gott gerecht werden möchtest, dann musst du glauben, dass Gott dich in Jesus Christus gerecht spricht. Das ist ein Urteil. Er sagt, ja, du bist böse von Jugend an. Aber ich spreche dich gerecht, weil mein Sohn hat für alle deine Schuld gebüßt. Du musst glauben und dann wird dir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Das wusste Abraham. Und deswegen, und das ist keine feine Nuance, das ist ganz entscheidend, sagt Abraham, Herr, du willst doch nicht so ungerecht sein und willst denen, die du gerecht gesprochen hast, das gleiche Gericht jetzt üben, wie denen, die gar nicht nach dir gefragt haben, die nicht an dich glauben. Das ist eigentlich die Unterredung hier zwischen Abraham und Gott. 50 Gerechte. Ja, so spricht er ihn an. Und er versucht ihn sozusagen bei seiner Gnade zu fassen und bei seiner Gerechtigkeit. Könnt ihr das sehen? Er sagt hier, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du den wegraffen und dem Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen? Also er appelliert an seine Gnade. Und er appelliert an seine Gerechtigkeit. Vers 25, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten. Und das, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte, dass du die gleich behandelst. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Und vielleicht zu seiner Überraschung sagt der Herr zu Abraham, da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Der Herr geht auf die Bitte Abrahams ein. Und wir werden zu dem Hauptteil kommen, warum dann dieser Bazar? Ja, warum dann 45? Warum 40, 30, 20, 10? Aber ich will noch einen ganz kleinen Exkurs, eigentlich haben wir keine Zeit dafür, dann erwähne ich es nur. Ihr könnt selbst für euch nochmal studieren. Warum sagt der Herr hier finden? Wenn ich 50 Gerechte finde, warum sagt der Herr hier, ich will nach Sodom herabgehen, das stimmt tatsächlich geografisch, und will nachsehen, ob es sich so verhält? Soll das bedeuten, der Herr war sich nicht ganz im Klaren darüber, wie die Zustände in Sodom sind? Soll das bedeuten, der Herr ist von Tür zu Tür in Sodom gegangen und hat mal nachgeschaut, hey, wie sieht's eigentlich in deinem Herzen aus? Glaubst du an mich? Glaubst du, ja, dass du nur durch mich gerecht werden kannst? Oder bist du ein gottloser Mensch? Stellt ihr euch so Gott vor? Nein, ihr Lieben. Gott ist allwissend. Und das sehen wir auch. Letzten Sonntag habt ihr die Predigt gehört. Warum gehen die Engel dorthin? Weil es fest beschlossene Sache ist, Sodom zu vernichten. Das steht ganz deutlich. Ja, das sagen die Engel dem Lot ganz deutlich im Vers 13 zum Beispiel. Ja, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn und die Stadt hat uns und der Herr hat uns gesandt, die ganze Stadt zu vernichten. Wenn wir solche Worte finden in der Schrift und nicht nur hier in 1. Mose 18, sondern auch an anderen Stellen wie der Herr findet und den Herr gereut ist und der Herr ja denkt nach, dann dürfen wir ihm bitte, und das wird heute so deutlich in diesem Abschnitt einmal mehr, keine menschlichen Attribute zuweisen, obwohl er, als ob er etwas lernen müsste, als ob er sich über irgendetwas nicht im Unklaren ist. Ihr Lieben, nichts ist ferner von der Wahrheit. Der Herr ist allwissend. Er lernt nie etwas. Er weiß alles zu jeder Zeit vollkommen im Nu. Ein Vers, der das besonders deutlich macht, aber es gibt viele, die über die Allwissenheit Gottes sprechen, ist Jesaja 46, Vers 10. In Jesaja oder bei den Israeliten zu dem Zeitpunkt war das große Problem, sie haben sich mal wieder ihr Herz vielen Götzen verschrieben. Sie haben ihr Vertrauen auf was anderes gesetzt als auf den lebendigen Gott. Und im Propheten Jesaja, bitte ich euch, lest einfach mal ab Kapitel 40. Das ist eine Verteidigungsrede Gottes durch den Propheten Jesaja, wo er zeigt, wie anders er, Gott, ist im Verhältnis zu diesen falschen Göttern, zu diesen Götzen. Also er stellt Merkmale heraus. Ich muss euch den Kontext sagen, damit ihr wirklich versteht, was der Wert von Jesaja auch 46 ist. Er stellt Merkmale heraus, wie anders Gott ist. Und da sagt er unter anderem in Kapitel 46, Vers 10, ich, Gott, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Ist euch klar, was er hier sagt? Gott sagt nicht, naja, ich weiß schon so ungefähr, wie es ausgeht. Das sagt er nicht. Er sagt, ich weiß, wie das ausgeht. Und er sagt noch mehr. Er sagt nicht nur, ich weiß, wie das alles ausgeht, ich verkündige den Ausgang. Das ist ein Unterschied. Ja, ich kann sagen, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass es heute noch regnen wird. Eigentlich weiß ich das vom Wetterbericht. Nichts weiß ich. Das ist keine Aussage. Und Gott weiß es nicht nur, Gott proklamiert es. Er verkündigt das Ende deines Lebens, unter anderem, bevor es überhaupt losgeht. Das ist der Unterschied zwischen einem Götzen und dem wahren Gott der Bibel. Gott weiß unser ganzes Leben. Das heißt nicht, dass er schuld ist an all dem, was wir falsch machen oder was wir uns gegenseitig antun. Er ist nicht die Quelle des Bösen, aber er ist trotzdem der Herr über das Böse. Er steht über den Dingen. Er verkündigt das von alters her, was noch nicht geschehen ist. Und deswegen spricht er, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Warum dann also diese Worte in der Bibel, der Herr geht hin, um zu finden? Nachher will er ja gar nichts finden, das ist ja fest beschlossene Sache. Weil Gott Gott ist und wir Menschen sind. Ich glaube, die meisten von uns sind sich im Unklaren darüber, wenn wir mit Gott zu tun haben, wie unendlich der Unterschied ist zwischen einem allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott auf der einen Seite und mich Wurm auf der anderen Seite. Und Gott muss sich in gewisser Weise, wie hier, als Theophanie herablassen, damit wir ihn überhaupt wahrnehmen können. Gott muss in gewisser Weise menschlich reden, damit wir ihn mit unserem begrenzten Verstand überhaupt verstehen können. Aber bitte, schließ deswegen nicht zurück, er sei auch nur annähernd so wie du selber, dass du etwas lernen musst, dass du etwas nachforschen musst. Gott ist allwissend, er weiß alles von dir. Und gerade die Allwissenheit Gottes leuchtet tröstend so hier in diesem Abschnitt, in diesem Gespräch auf. Das möchte ich euch mit Gottes Hilfe zeigen. Schauen wir uns diesen Verlauf an. Warum, und das ist die, darf ich das mit dem ungläubigen Goethe sagen, die Gretchenfrage, warum diese Verhandlung? Warum, sagt Abraham, warum fängt er überhaupt bei 50 an? Er hätte doch sagen können, einen Gerechten, oder? Es hätte doch gereicht. 50 fängt er an. Und dann, vielleicht ein bisschen zu seiner Überraschung, sagt er, ohne überhaupt eine Widerrede zu geben, ist kein Problem. 50 Gerechte? Machen wir. Ja, ist ein Deal. Ist kein Problem. Und dann sagt Abraham, 50? Und er hat was im Hinterkopf. 50 ist aber eine ganz schön hohe Zahl für das, was ich eigentlich wirklich will. Vielleicht sind sie, und dann erdreistet er sich nochmal mit ihm zu reden, sagt, ach ja, vielleicht sind es ja nur 45. Auch um der 45 willen werde ich nicht vernichten. Und dann geht das weiter. 30, 20. Abraham hat ein Ziel. Er sagt immer noch bei 20, überlegt mal, er hat schon fünfmal mit ihm geredet, bei 20, 20 ist immer noch zu viel. Vielleicht sind es ja nur 10. Und er redet sechsmal mit Gott. Sechsmal ist auch, ich bin nicht so ein Zahlengläubiger, aber ich habe von Peter gelernt, 7 ist die Zahl nicht der Vollkommenheit, sondern der Vollständigkeit, der Perfektion. Abraham redet nur 6-mal. Er hat eigentlich nicht bis zum Ende geredet. Das wird gleich deutlich werden. Aber er verfolgt ein Ziel, das merkt ihr doch. Er sagt es nur nicht. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Was ist wirklich sein Ziel? Wir brauchen nicht drüber spekulieren. Die Schrift sagt es uns. Die Schrift offenbart es uns. Im nächsten Kapitel. Sodom wird vernichtet. Das habt ihr das letzte Mal behandelt. Und dann schaut bitte im Kapitel 19, was nach der Vernichtung Sodoms tatsächlich passiert. Da heißt es im Vers 27 von 1. Mose 19, und Abraham macht sich früh am Morgen, dürft ihr auch mal gerne unterstreichen, wenn in der Schrift ein Mensch früh am Morgen aufsteht. Das kommt öfters vor. Ja. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf, an den Ort, wo er mit dem Herrn, vor dem Herrn gestanden hatte, und er blickt hinab. Ja, wie es vorher heißt. Und der Herr ging ja hinab nach Sodom. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf. Wie der Rauch eines Schmelzofens. Wir müssen glauben, dass Abraham zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, was passiert ist. Aber eins ist klar an der Stelle. Gab es 10 Gerechte? Nicht 10 moralisch einwandfreie Menschen, die gibt es nirgendwo auf dieser Welt, auch nicht in diesem Saal. Gab es 10 Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und sagen, Herr, ich bin null und nichtig, ich kann unmöglich mit meiner Gerechtigkeit vor dir bestehen, du musst mir helfen, sei mein Retter. Damals konnte er noch nicht an Christus glauben und an Golgatha, aber dieser Glaube hat ihn gerettet. Heute ist Christus erschienen, heute musst du dein Vertrauen auf Christus setzen und sagen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Und dann bist du gerecht. Weil Gott ist nicht ungerecht, dass er deine Schuld 2-mal bestraft. Er hat deine Schuld auf Christus gelegt. Gab es 10 solcher gläubige Menschen in Sodom? Es gab sie nicht. Aber was ist passiert? Und der Text heißt weiter, und dann sehen wir, was wirklich in dem Herzen Abrahams war. Und siehe, Rauch stieg auf vom Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordans vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was das bedeutet. Der Deal war klar. 10 Gerechte und die Stadt wird nicht vernichtet. Hat sich Gott an sein Wort gehalten? Gott hat sich an sein Wort gehalten. Lot war gerecht, aber mit Mühe musste Lot aus dieser Stadt gerettet werden. Noch nicht einmal seine eigenen Schwiegersöhne glaubten ihm, hatten keine Glaubensgerechtigkeit, glaubten nicht an Gott als Richter. Und wenn du nicht an Gott als Richter glaubst, kannst du auch nicht deine Not sehen für Gott als Retter. Selbst die Schwiegersöhne glaubten nicht. Und nachher waren es 3,5 Seelen. Ja, die Frau dreht sich noch um und wird gerichtet. Zuletzt waren es noch Lot und die 2 Töchter. Aber um was ging es Abraham? Gott war fair. Gott hat sich an sein Wort gehalten. Er vernichtet Sodom. Aber was tut er gleichzeitig? Er rettet den Neffen Abrahams. Und das war wirklich sein Herzensanliegen. Ihr Lieben, das hat so viel Trost für dein Gebet. Du weißt nicht, wie man beten soll. Du hast keine geflissentlichen Worte. Wisst ihr was? Abraham hat noch nicht mal ausgesprochen. Kein einziges Mal, um was es ihm wirklich ging. Und Gott hört sein Gebet. Gott hört nicht dein Gebet, weil du so gut beten kannst. Gott hört dein Gebet des Herzens. Er hört nicht auf deine Worte. Er hört auf das, was dein Herz schreit. Und er hört dieses Gebet. Natürlich dürfen wir auch noch die Frage stellen, warum hat er sich so geziert? Warum sagt er denn nicht frei raus, du Herr, da ist Lot? Klar hätte Abraham in seinem Herzen sagen können, Lot, bist selber schuld. Ich habe dir doch die Wahl gegeben, wo willst du denn hingehen? Ach, du willst das satte, fette Land und hat dabei übersehen, dass so viel Gottlosigkeit in Sodom wohnt. Du hast dich doch für Sodom entschieden. Aber Abraham hat ein viel, viel feineres Gewissen. Warum konnte Lot sich denn überhaupt für Sodom entscheiden? Warum war Lot denn überhaupt da? Was war denn der Auftrag Gottes an Abraham, als Abraham Mesopotamien verlassen sollte? Ja, ihr könnt es nochmal nachschlagen. Es wird in 1. Mose 11 gesagt, aber es wird auch in Apostelgeschichte 7 gesagt. Apostelgeschichte 7, Vers 2 und 3. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien, also wirklich in der ursprünglichen Heimat, in Ur, da wo auch der Terach, sein Vater, und der Neffe Lot und die ganze Großfamilie gelebt hat, da erschien schon Gott dem Abraham, ehe er in Haran wohnte. Ja, der Zug war ja von Ur nach Haran und von Haran nach Kanaan. Also ganz am Anfang erschien er ihm, aber, und das wissen wir von der Apostelgeschichte, schon in Ur hieß der Auftrag nicht nur, geh raus in ein Land, was ich dir zeigen will, sondern lass deine Familie zu Hause. Du sollst keinen mitnehmen. Das war die Lebensversicherung damals. Ja, was für uns heute die Rente ist, war damals die Großfamilie. Und Gott sagt ihm, im Glauben sollst du das tun, lass deine Lebensversicherung zu Hause. Und so viel Glauben hatte Abraham zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist noch vor 1. Mose 15. Und Abraham glaubte Gott und es rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Das ist 1. Mose 11 und 12. Den Glauben hat er damals noch nicht gehabt. Und Abraham erinnert sich daran, an seinen Unglauben, an seinen Ungehorsam. Was macht er nämlich? Er nimmt die Lebensversicherung mit. Er nimmt den Terach mit, ja, seine Eltern, und er nimmt auch noch Teile seiner Großfamilie mit. Der Lot ist der Neffe. Er hat sich gesagt, naja, der ist halb weise, ja, den können wir nicht zurücklassen, den nehmen wir auch noch mit. Mit anderen Worten, Abraham weiß, eigentlich habe ich auch eine Mitschuld, dass jetzt Lot von diesem Gericht getroffen wird. Aber er sagt es nicht. Und was für ein Trost, dass du nicht geflissentlich beten können musst, dass du nicht wohl formulieren musst, dass du noch nicht einmal deutlich aussprechen musst, was du wirklich auf dem Herzen trägst. Gott kennt dein Herz, ehe du ihn bittest. Und er hört dein Herz, nicht nach deinen Worten, die du manchmal auch vor Menschen führst. Er hört dein Gebet nach deinem Herzen. Das ist die erste Anwendung, das ist die erste Interpretation und Anwendung, ja, die wir hieraus lernen können. Schaut mal, Gott schickt diese zwei Engel, warum letztendlich wirklich nach Sodom? Die mussten nichts nachprüfen, die haben am eigenen Leib erfahren, wie verdorben die Stadt ist. Die müssen Lot fast mit Gewalt, mit Waffengewalt, aus Sodom retten. So erhört Gott das nicht gesprochene Gebet Abrahams, dass er diese Engel dorthin schickt. Gott ist Hörer deines Gebets. Und zwar nicht dem Buchstaben nach, sondern dem Herzen nach. Bist du dir bewusst, was das bedeutet für dein Gebetsleben? Du musst nicht viele Worte machen. Du musst sie nicht irgendwie rumkriegen. Du musst dich nicht beknien. Du musst in deinem Herzen aufrichtig vor Gott sein. Wenn du nach seinem Willen betest, das war der Wille Gottes, den Gerechten nicht mit dem Ungerechten zu verderben, dann wird er dein Gebet auch erhören. Matthäus 6 sagt der Herr Jesus, wie wir beten sollen. Es gibt so viele Bücher zum Gebet, die ermahnen uns zum Gebet und machen uns eigentlich damit ständig nur ein schlechtes Gewissen. Der Herr Jesus macht es nicht. Der Herr Jesus mahnt nicht einfach nur, bete mehr, sondern er zeigt dir auch, wie du beten sollst. Und der Herr Jesus sagt eindeutig, wenn du betest, dann plapper nicht, wie die Heiden. Wie die von den Nationen, die meinen, dass sie um ihres vieles Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Wann weiß er das? Ehe du ihn bittest. Ehe ihr ihn bittet. Manche denken, wir müssen uns so verhalten wie die Witwe, ja, da aus Kana mit dem ungerechten Richter. Er muss ihn beknien und beknien und beknien. Ihr Lieben, dann müsst ihr den Text aufmerksam lesen. Das ist ein Gegenbeispiel, das ist ein Antibeispiel. Gott sagt eindeutig im Text, der himmlische Vater ist nicht so wie dieser gerechte Richter. Du musst ihn nicht rumkriegen. Er kennt dein Herz. Er weiß, was du willst. Er weiß es, ehe du ihn bittest. Wir haben manchmal diese sehr, sehr menschliche Vorstellung von Gott. Wir denken, beim Gebet, ja, müssen wir ihn irgendwie auf unsere Seite ziehen. Das ist unbiblisch. Das ist fast gotteslästerlich. Er weiß, wer wir sind und was in uns ist. Und er hört unser Gebet. Wir müssen ihn nicht rumkriegen. Gebet kannst du viel besser vergleichen wie mit einem Ruderboot, mit einem langen Tau am Steg befestigt. Und wenn du an dem Tau ziehst, was passiert? Der Steg kommt zu dir. Stimmt's? Nee. Du bewegst dich zu dem Herrn. Das soll nicht heißen, dass unser Gebet fatalistisch ist, dass es gar keinen Einfluss hat. Das ist ein Geheimnis. Gott ist der Souverän, er verkündet den Ausgang vor dem Anfang und trotzdem hört er dein Gebet. Warum? Weil er allwissend ist. Er weiß alles. Das ist Teil seines Planes. Du kannst ihn nicht überholen. Du kannst ihn auch nicht rumkriegen. Was für ein großer Trost liegt in der Tatsache, dass Gott in seiner Allwissenheit unsere Herzen genau kennt und unsere Gebete nach dem beantwortet, was unser Herz wirklich bedrängt, ungeachtet unserer Fähigkeit oder vielleicht sogar unseres Mutes, unsere Herzensanliegen wirklich vor Gott zu bringen. Ich möchte euch noch zum Ende auf ein zweites Detail hinweisen, wie Gott Gebet erhört. Ich möchte euch mal die Frage stellen, wann? Also das Anliegen Abrahams war, es geht mir eigentlich gar nicht um 50 Gerechte, es geht mir um meinen Neffen Lot. Das ist klar geworden. Hat Gott das Gebet erhört? Er hat es erhört. Obwohl er alle hätte vernichten können. Es waren keine 10 Gerechten da. Dieses äußerliche Gebet Abrahams hätte dann erhört. Aber ich möchte jetzt noch eine zweite Frage stellen. Wann fängt Gott an, dieses Gebet Abrahams zu erhören? Warum sind die zwei Männer, die ja zwei Engel waren, nach Lot gegangen? Zu welchem Zweck sind sie dorthin gekommen? Entschuldigung, nach Sodom gegangen. Warum sind sie zu Lot nach Sodom gegangen? Wir haben es in 1. Mose 19 schon gelesen. Im Vers 13 oder später heißt es noch im Vers 22 von Kapitel 19, schnell rette dich dorthin, denn ich, da spricht einer von den Engeln, kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Diese Engel sind extra dazu da und nachher greifen sie ihn ja noch bei der Hand und retten ihn raus. Die Engel sind extra dorthin gegangen, um den Lot zu retten. Wann, bitteschön, gehen die Engel los nach Sodom? Die sind bei Abraham und dann im Vers 22 heißt es, und die Männer, diese zwei Engel, wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Und im Vers 23 beginnt erst der Basar. Da fängt Abraham erst sein stümperhaftes Gebet an und drückt nicht wirklich aus, was er im Herzen hat. Versteht ihr die Reihenfolge? Gott ordnet die Geschicke dieser Welt, schon bevor du überhaupt anfängst zu beten. Ihr Lieben, wir haben oft, und darüber bitte ich jeden, der anders denkt, tatsächlich Buße zu tun, anders zu denken. Wir haben oft so eine menschliche Vorstellung von Gott. Gott schickt die zwei Engel schon nach Sodom, bevor Abraham überhaupt anfängt zu reden. Um was zu tun? Um dieses noch nicht ausgesprochene Gebet Abrahams zu erhören. Weißt du manchmal nicht, wann die OP der Schwester ist? Ob sie schon gestern war oder ob sie heute noch kommt? Ist gar kein Problem. Bete. Gott weiß das. Und Gott erhört das Gebet nach deinem Herzen, nach seinem Willen. Ist gar kein Ding. Glaubst du, du bist größer als Gott? Glaubst du, Gott macht sich von dir abhängig? Niemals. Es ist beides. Er erhört dein Gebet, aber nicht so, als wenn du glauben müsstest, du bist der Souverän. Er macht sich nicht von dir abhängig. Wir sind von ihm abhängig. Und wie tröstlich ist das? Weil dieser Gott, der so souverän ist, wisst ihr, was der ist? Der ist so liebevoll, dass er sein Äußerstes gibt, um dich zu retten. Römer 5, Vers 10. Wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, wenn er uns so sehr liebt, wie wird er uns dann jetzt, wo er seinen Sohn für uns gegeben hat, nicht auch mit seinem Sohn alles schenken? Versteht ihr das? Gott ist souverän, aber vor dieser Souveränität musst du keine Angst haben. Er übt seine Souveränität ist begrenzt, das dürfen wir mit Fug und Recht sagen. Wisst ihr, wie die begrenzt wird? Durch ihn selbst, durch seine Liebe. Alles, was Gott tut, tut er in vollendeter Liebe. Er ist absolut allwissend und er ist absolut allmächtig. Und das zeigt hier dieses Zusammentreffen zwischen Abraham und dem Herrn. Er macht sich nicht von uns abhängig. Er ist der Souverän, aber er führt seine Souveränität in absoluter Liebe aus. Egal, was in deinem Leben geschieht. Er hat dich bis in den Tod geliebt. Glaubst du jetzt, er wird dich hassen, wo du seine versöhnte Tochter bist? Er gerechtfertigt dich nicht nur, er schenkt dir nicht nur seine Gerechtigkeit, er behandelt dich jetzt auch wie eine Gerechte, wie seine Tochter. Und noch ein letztes, dann kommen wir zum Schluss. In der Jüngerschaft oder auch in der Seelsorge habe ich gelernt, dass es Christen gibt, die haben wirklich dieses Leiden in ihnen, dass sie in ihrem Leben mal, da gab es einen Zeitpunkt, da haben sie eine falsche Entscheidung getroffen. Und das haben alle von uns ständig getan. Ja, viele unserer Entscheidungen waren zweitklassig, waren vielleicht selbstsüchtig, waren sündig. Und im Nachschau gucken wir zurück und sagen, wäre ich doch nicht umgezogen. Hätte ich nicht so Hals über Kopf so eine Entscheidung getroffen. Hätte ich doch diesen Mann nicht geheiratet. Damals gab es Stimmen von meinen Eltern. Hätte ich doch diesen Mann nicht geheiratet. Jetzt bin ich lebenslang an diesen Mann gebunden. Hätte ich doch nicht diese Entscheidung getroffen, was den Beruf angeht. Ja, ich dachte, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Hätte ich doch das nur nicht gemacht. Oder noch ganz andere Dinge, die wirklich sündig sind. Ja, wäre ich nicht diese Beziehung eingegangen. Das Kind, dieses wäre nicht unehelich zur Welt gekommen. Und jetzt muss es ohne Vater leben. Aber das nicht nur, dass sich Menschen diese Vorwürfe machen. Es geht noch weiter. Es gibt Menschen, die glauben dann, mein Leben ist jetzt verwirkt. Eigentlich bin ich jetzt ein Mensch zweiter Klasse. Mit mir kann Gott seinen perfekten Plan, wenn ich perfekt gelebt hätte, nicht mehr ausüben. Was für eine winzige Vorstellung von einem souveränen, allmächtigen, allwissenden Gott. Du glaubst wirklich, du hast ihn überrascht? Natürlich ist es deine Schuld. Wir geben Gott nicht die Schuld dafür. Er ist nicht der Urheber des Bösen. Aber glaubst du, er ist nicht der Herr über das Böse? Weit gefehlt. Er wusste das. Und genau das belegt auch diese Stelle. Gott weiß, warum Lot in Sodom ist. Gott weiß, dass Abraham eine Mitschuld trägt. Und obwohl er weiß, dass Abraham diese Mitschuld hat, sagt er nicht, Abraham selber schuld. Es tut mir leid. Der beste Weg wäre gewesen, das habe ich dir doch gesagt. Lot sollte in Ur sein. Der sollte doch gar nicht da sein. Und jetzt will ich mal zeigen, wie das ist, wenn man nicht mein perfektes Leben lebt. Ja, so ein Quatsch. Du überraschst nie Gott. Du überholst ihn nie mit deinem Leben. Ich will nicht sagen, dass es richtig war, dass du den ungläubigen Mann geheiratet hast. Das widerspricht ganz klar der Schrift. Ja, du sollst nicht in den Joch gehen mit den Ungläubigen. Das weiß Gott und das sagt er dir auch. Aber wenn du gegen Gottes moralischen Willen verstößt, heißt es nicht, dass du Gott in Verlegenheit bringst und er in seinem souveränen Willen aus dem Ruder läuft. Mitnichten, ihr Lieben. Und das ist ein biblischer Beweis. Und wir haben unzählige, deswegen haben wir die biblische Urgeschichte, damit wir Trost haben für unser Leben, sagt Paulus im Römerbrief. Denk an David. Hätte David mit Bathsheba ins Bett gehen dürfen? David war ein Lügner. David war ein Ehebrecher. David, wie ich glaube, war in dem Moment auch ein Vergewaltiger. Ich glaube nicht, dass Bathsheba das freiwillig getan hat. Sie hat sich unterworfen, diesen König. Aber das war nicht, Ja, er hat sie gegen ihren Willen vergewaltigt. Und David ist zum Mörder geworden. Ist David von dem guten Weg Gottes abgekommen, von seinem moralischen Willen, von das, was Gott sich eigentlich für David vorgestellt hat? Unbedingt. War Gottes Plan mit David und Bathseba zu Ende? War irgendwie überrascht? Ist irgendwas durcheinander gekommen? Nichts ist durcheinander gekommen. Ja, Gott hat gerechtes Gericht geübt an diesem ersten Kind, was aus dieser Verbindung hervorgegangen ist. Ich habe immer gedacht, man kann nicht genau sagen, warum Gott das tut, weil es ist schon ein bisschen schwer zu verstehen, warum muss der Kleine sterben, obwohl ja David der Mörder und Ehebrecher und Vergewaltiger ist. Aber die Schrift sagt es sogar. Nathan sagt es ihm. Weil du den Verleumdern Gottes, den Feinden Jahwes, Futter gegeben hast, ihn zu lästern. Deswegen kann ich das nicht ungestraft lassen. Ich muss zeigen, sowas ist nicht in Ordnung, was du getan hast. Aber darf ich euch mal fragen, wer bitteschön war der zweite Sohn Davids nach diesem ersten, der sterben musste? Wie heißt dieser Sohn? Salomo. Wer war Salomo? Der zweite König Israels. Es gab keinen König, nicht vor ihm und nicht nach ihm, mit dieser Weisheit. Es gab keinen König, der so gesegnet war, weil Gott ihm seinen Geist dauerhaft gegeben hat. Und er hat ihn nicht von ihm genommen. Gott hat Heilsgeschichte, ist euch das klar? Heilsgeschichte mit Salomon geschrieben. Das war Teil seines Planes. Und deswegen können wir auch lesen, in 2. Samuel 12, Vers 24, David tröstete seine Frau Bathseba, er schlief mit ihr, er ging zu ihr ein, heißt es, und sie bekam wieder einen Sohn, den er Salomo nannte, und dann heißt es in drei Worten, und Jahwe liebte ihn. Gott liebte dieses Kind, was aus einer Verbindung hervorgegangen ist, die menschlich gesprochen niemals, auf Kosten von Mord, Ehebruch und Lüge, ist diese Verbindung eingegangen worden. Niemals hätte Bathseba seine Frau sein dürfen. Diesen zweiten Sohn gebraucht Gott und liebt ihn und schreibt Heilsgeschichte mit Salomo. Und das ist die dritte Anwendung heute Morgen. Glaube bloß nicht, du hast, weil du mal eine schlechte Entscheidung, eine falsche, eine objektiv sündige Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, du hast jetzt Gott irgendwie überrascht. Gott ist am Ende mit dir. Er kann dich nicht mehr gebrauchen. Nein, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, es verstößt gegen seinen moralischen Willen. Aber, so wie es heute Morgen jemand gebetet hat, Gott hat auch das zugeordnet. Er hat das zugeordnet. Es war Teil seines Planes. Gottes Allwissenheit, ihr Lieben, ist grenzenlos. Grenzenlos. Und sie lässt ihn unter anderem selbst unsere unausgesprochenen Anliegen unseres Herzens erkennen und erhören. Gottes Macht ist grenzenlos. Er ist so viel mehr erhaben über uns, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und diese Macht veranlasst ihn unter anderem dazu, die Geschicke unseres Lebens so zu lenken, wie es ihm wohlgefällig ist. Selbst wenn wir uns das noch gar nicht klar machen oder bewusst sind. Und ihr Lieben, Gottes grenzenlose Allwissenheit und Gottes grenzenlose Macht lassen ihn diesen souveränen Gott sein, der er ist und dem wir uns vertrauensvoll unterordnen und anvertrauen können. Warum? Weil dieser Gott, der so mächtig und so allwissend und so allgegenwärtig ist, der hat seinen Sohn gesandt, um sein Leben für dich zu geben. Und damit möchte ich schließen, wenn es heute Morgen Menschen unter uns gibt, die diesen Gott noch nicht als Gott anerkennen, die sich diesem Gott noch nicht anvertraut haben, die noch nicht Glaubensgerechtigkeit haben, wie wir es heute Morgen auch bei Abraham gesehen haben, dann bitte ich dich, komm. Lass dich versöhnen. Es gibt keinen anderen Gott. Das ist der wahre Gott. Und er kennt dich. Heute ist die Zeit, wo du als Retter vor ihm stehen darfst. Es kommt die Zeit, wo er dir als Richter begegnen wird. Und entweder musst du dieses Gericht tragen oder der Sohn hat es für dich getragen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und mit Gebet schließen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir dich in Jesus Christus Vater nennen dürfen. Du bist ein Gott, der so erhaben ist, so mächtig ist. Wir müssten zittern und erbeben, ja, uns auch nur von Ferne dir zu nahen. Aber du nahst dich uns in deinem Sohn Jesus Christus. Du kommst uns entgegen mit Gnade und beschenkst uns durch dieses stellvertretende Sterben und Leben deines Sohnes und versöhnst uns mit dir. Und ich bitte dich herzlich, dass du jedem von uns hier im Raum Einsicht schenkst. Einsicht für die, die dich noch nie kennengelernt haben, dass sie verstehen, du bist der, der gerechtfertigt. Du bist der, der uns Gerechtigkeit schenkt, weil wir unmöglich vor dir bestehen können. Aber ich bitte dich auch für jeden von uns, der dich schon lange kennt, dass wir dich besser kennenlernen. Dass wir verstehen, was es heißt, einem allwissenden, allmächtigen, liebevoll souveränen Gott dienen zu dürfen, ihn anbeten zu dürfen. Dass der Mensch vor dich nichts zählt und dass du uns trotzdem gebrauchst, Herr, dass du unsere Gebete trotzdem erhörst, die längst Teil deines wunderbaren ewigen Plans sind, zu deiner Verherrlichung. Amen.